Guten Abend. Ich würde noch bitten, dass ihr aufsteht. Ich werde einmal beten. Ja? Danke dir, Heiland, dass wir dein Wort in unseren Händen halten dürfen, dass wir erkennen können, wie wir sind durch dein Wort und wie du bist und dass wir immer mit dir rechnen dürfen oder rechnen müssen. Ich danke dir, dass du uns durch dein Wort auch durch die Geschichte vieles zeigst, wie Menschen gelebt haben. Und dass wir dadurch lernen können. Bitte segne uns heute Abend, wenn wir in dein Wort schauen und hilf uns daraus zu lernen. Amen. Nun, wir haben am Sonntag ja einen sehr guten Einstieg für heute gehabt eigentlich. Der Psalm 42 ist eigentlich 43, ja, auch mit. Also 43 ist eigentlich 42 und, weil der fast nahtlos rübergeht, das ist fast wie ein Anhang, der eigentlich dasselbe Thema bespricht, der eigentlich uns das Gleiche sagt wie Psalm 42. Nun, und mit kleinem Unterschied. Dieser Psalmist lebt in schwierigen, sehr, sehr schwierigen Verhältnissen oder Umständen. Wenn wir uns so vorstellen, dass er bedrängt wird von seinen Feinden, wenn er sagt, ich kann nicht mehr, also die Leute quälen mich, weil sie mich ständig ansprechen, wo ist denn dein Gott? Er weiß nicht, was er machen soll. Und ich denke, das ist etwas, was wir vielleicht ein Stück weit verstehen können, auch wenn wir unsere Lebensumstände eigentlich nicht, denke ich, so sehen können, als schwierig. Denn wir haben es eigentlich sehr, sehr gut. Wir haben Frieden im Land, wir haben Freiheit, wir können unseren Glauben ausleben, wie wir wollen. Wir haben es eigentlich sehr, sehr gut. Und demzutrotz kennen wir und kennen vielleicht manche unter uns Lebensumstände, vielleicht sind sie mittendrin, die sie innerlich zerreißen, dass sie trotzdem schwer haben. Die haben schwer zu kämpfen, sodass also alles rosig sieht vielleicht doch nicht aus. Und vielleicht stöhnt der eine und der andere auch, ich kann nicht mehr. Ich kann nicht mehr. Vielleicht musst du irgendwas durchstehen und Menschen sagen auch, naja, und wo ist jetzt dein Gott? Wieso hast du es so schwer? Wieso trägst du diese Last? Nun, wir haben gehört am Sonntag, dass der Psalmist sich beklagt bei Gott und erzählt, wie es ihm geht, dass er es schwer hat. Und zum Schluss sagt er, was betrübst du dich, meine Seele, und bist so unruhig in mir? Harre auf Gott, denn ich werde ihm noch danken, denn dass er meine Rettung und mein Gott ist. Nun, und Psalm 43 schließt sich nahtlos an. Ich habe absichtlich die Luther-Übersetzung genommen, weil sie etwas ganz klar macht. Ich lese aus der Luther: Richte mich, Gott, und führe meine Sache wieder das unheilige Volk und errette mich von den falschen und bösen Leuten. Denn du bist der Gott meiner Stärke. Warum verstößest du mich? Warum lässt du mich so traurig gehen, wenn mich mein Feind drängt? Sende dein Licht und deine Wahrheit, dass sie mich leiten und bringen zu deinem heiligen Berg und zu deiner Wohnung. Dass ich hineingehe zum Altar Gottes, zu dem Gott, der meine Freude und Wonne ist, und dir, Gott, auf der Harfe danke, mein Gott. Was betrübst du dich, meine Seele, und bist so unruhig in mir? Harre auf Gott, denn ich werde ihm noch danken, dass er meines Angesichts Hilfe und mein Gott ist. Nun, in einem Zustand anhaltender Not und Bedrängnis, wenn alle Reserven verbraucht sind, die wir haben, an Kraft, an Mut, vielleicht an Weisheit, wenn man mit seinem Latein am Ende ist, dann bleibt uns manchmal nur noch das Klagen. Und das macht scheinbar dieser Psalmist so. Wie er in Psalm 42,4 sagt, meine Tränen sind meine Speise bei Tag und bei Nacht, weil man täglich zu mir sagt, wo ist nun dein Gott? Oder noch beschreibt es noch Wie Zermalmung meiner Gebeine ist der Hohn meiner Bedränger, weil sie täglich zu mir auch sagen, wo ist nun dein Gott? Er empfindet das als sehr, sehr schmerzvoll. Er wird gequält dadurch. Und dann denke ich, warum greift Gott da nicht ein? Es geht doch um dich. Wieso tröstest du nicht? Wieso stärkst du nicht? Warum beschützt du mich nicht? Warum rächst du dich nicht an mir, an ihnen? Und ich denke, der Psalmist, der entscheidet sich hier etwas anders zu reagieren. Also wir haben die letzte, wenn ihr euch erinnern könnt, die letzte Bibelstunde, da hatten wir Psalm 41 und David hatte uns den ausgelegt. Und da kennen wir so eine Stelle, da sagt der Psalmist David, der schreibt den Psalm: Du aber, Herr, sei mir gnädig und richte mich auf, so will ich es ihnen vergelten. Und ich denke, das ist eine Reaktion, die ganz natürlich ist für uns Menschen. Wenn wir irgendwie bedrängt werden, so haben wir eigentlich immer Kontra. Eigentlich sind wir immer bereit, dann zumindest uns zu schützen. Ja, wenn wir nicht zurückschlagen, dann wenigstens zu blocken, dass wir nicht so sehr getroffen werden. Es ist eine normale Reaktion, die wir so machen. Und wenn ich mich so hineinversetze in die Situation dieses Psalmisten, so würde ich so handeln, denke ich. Doch dieser Psalmist entscheidet sich anders. Er will, dass Gott ihn richtet. Und das ist etwas, was mich doch zum Staunen bringt auch. Also Gott als Richter zu haben, es ist schon allerhand. Ich denke, ihr kennt ja auch diesen Vers, wo, also in Psalm 139, Vers 23, da steht: Erforsche mich, Gott, und erfahre mein Herz. Prüfe mich und erfahre, wie ich es meine. Und siehe, ob ich auf bösem Wege bin, und leite mich auf ewigem Wege. Hier sagt David: Prüfe mich. Aber Gott als Prüfer ist noch etwas anderes als Richter. Ein Prüfer untersucht die Sache und sieht dann oder hebt Missstände auf oder öffnet Missstände. Das ist nicht in Ordnung, jenes ist nicht in Ordnung, dieses geht gar nicht oder darf nicht sein und das ist gut, wie auch immer. Ein Prüfer ist harmlos im Vergleich zum Richter. Ein Prüfer, ein Untersucher der Sache, der stellt nur fest, was da ist. Ja, und er sagt dann noch, und leite mich auf gutem Wege. Ja? Wenn du siehst, dass ich auf falschem Wege bin, dann leite mich auf gutem Wege. Es ist sehr, sehr sanft, würde ich sagen, dieser Vers. Der ist im Vergleich zu richte mich, das ist ja richtig mit Samthandschuhen anfassen, geprüft, aha, hier ist nicht ganz richtig, nicht ganz gut, Korrektur, geh hier. Im Vergleich zu dem, richte mich. Denn ein Richter untersucht auch die Sache. Aber da muss man damit rechnen, dass da ein Urteil fallen wird. Es ist ja, vielleicht werde ich ja auch Konsequenzen tragen müssen. Ich weiß nicht, ob ihr mitbekommen habt. Letzte Woche ist ja dieses Gericht von meinem Arbeitskollegen gewesen. Dieser Pausenbrotfall kennt ihr, denke ich mal. Und letzte Woche ist dann dieses Gericht gewesen und mein Kollege wurde verurteilt zu lebenslanger Haft mit anschließender Sicherheitsverwahrung. Es ist das Härteste, was in diesem Fall möglich ist, hat er bekommen. Aber die Richter wissen nicht alles. Nicht alles konnte man beweisen. Ja, das sind Sachen, die man beweisen konnte. Und das ist jetzt, darauf hat man jetzt gebaut. Und das hat gereicht für diese Strafe. Aber ich denke, ich erzähle da nichts Neues, weil das gibt man in den Medien, kann man das lesen und so weiter. Es gibt ja 21 Fälle, Todesfälle in unserer Firma, die rätselhaft sind. Und man weiß es nicht, ob das auch noch da dabei ist. Ich will jetzt nichts Falsches sagen, ja, und nicht zu viel sagen. Nur das weiß ein Richter auch nicht. Mit Gott ist das anders. Da kannst du nichts verschweigen, du kannst nichts beschönigen. Du kannst vor Gott wirklich nicht, also das ist offen vor ihm. Es ist wie ein Röntgengerät und noch besser. Weil Gott einfach alles weiß. Und wenn dieser Psalmist sagt, richte mich, er geht damit, also in eine, ja, er geht in diese Diskussion oder in dieses rein, wer weiß, wie Gott sein wird. Nun, auf einer anderen Stelle sagt David, führe meine Sache, denn ich bin unschuldig. Und ich denke, dass dieser Psalmist auch sehr damit rechnet, dass er unschuldig ist. Sonst ist das ja fahrlässig, sich in dieser, also richte mich zu sagen zu Gott. Denn wenn Gott Richter ist, das ist gefährlich. Psalm 9, Vers 4. Denn du führest mein Recht und meine Sache aus. Du sitzt auf dem Stuhl, ein rechter Richter. Ein Richter, der genau weiß die Schwere des Vergehens, die Schwere der Schuld, die Schwere des Verbrechens. Und er wird ganz sicher die Person nicht ansehen. Nun, der Psalmist geht weiter und sagt, und führe meine Sache wieder das unheilige Volk und errette mich von den falschen und bösen Leuten. Das ist eine andere Sicht. Ja, erst war er ein Richter und jetzt möchte er gerne, dass Gott, der mich ja gerichtet hat, mein Anwalt wird. Er will, dass Gott ihn als Anwalt vertritt. Und Anwälte sind ja auch, es gibt ja einen Verteidiger und es gibt einen, zum Beispiel Staatsanwalt, der ist dafür da, dass man Strafe auferlegt und der verlangt oft höher oder möglichst hoch. Die Verteidigung will ihn irgendwie am besten rausziehen, rausholen aus der ganzen Sache. Auch wenn sie wissen, dass er schuldig ist. Aber da es ihre Arbeit ist, suchen sie darin, immer ein guter Anwalt zu sein und suchen und finden jede Art von Lücken und Möglichkeiten, um die da rauszuholen. Vielleicht ist dieser offensichtlich Schuldige trotzdem unschuldig. Das verlangt oder versucht ein Anwalt zu machen. Deswegen sitzen auch viele Unschuldige im Gefängnis und die Bösen sind in Freiheit. Weil nicht Gott der Richter ist und der Anwalt. Und die Menschen wissen noch nicht viel. Oder sie machen es willentlich. Weil es sehr oft vorkommt, dass Menschen einfach Geschenke annehmen, also bestochen werden und falsch urteilen. Selbst der Richter wird bestochen, dass er falsch urteilt. Aber Gott tut es nicht. Er hat es hier mit einem Gott zu tun, der wahr ist und der nur Wahrheit kennt. Also bei ihm gibt es keine Lüge, das ist gar nicht möglich. Und diesen Anwalt will der Psalmist für sich. Nun, ich denke, wenn man sich das so vorstellt, wenn ich jetzt Schuld habe, dann muss dieser Anwalt das ja auch wissen. Und er kann da nicht, wer weiß was, alles rausholen. Trotzdem werde ich vielleicht verurteilt. Wie jetzt mein Arbeitskollege, da hat die Verteidigung nur auf, meine ich, 9 Jahre verlangt. Und er hat mehr bekommen. Er hat das meiste bekommen, was geht. Wie viel würde er bei Gott bekommen? Ich weiß es nicht. Wenn wir uns diese Frage für uns persönlich, also ich für mich persönlich, Gott, richte mich, sage, ich weiß nicht, wo ich hinkomme, wo er mit mir hingeht. Und ihn als Anwalt zu haben, gut, wenn ich ihm alles sage, ich tue Buße darüber, dann kann mich eigentlich nichts treffen, weil dann, wie wir das aus der Schrift kennen, gilt die Gerechtigkeit Christi für mich. Dann habe ich kein Problem. Dann wird Gott mich verteidigen. Dieser Psalmist hat vielleicht schon viel versucht in diesem Dilemma, in dem er steckt, weil er von überall bedrängt wird, von den Menschen. Er hat vielleicht schon sehr viel versucht, er hat vielleicht sehr viel diskutiert, argumentiert. Er hat vielleicht versucht, sich zu rechtfertigen, zu verteidigen. Wie gesagt, ich würde es wahrscheinlich so machen. Nun, vielleicht hat er aber schon längst seine Hilflosigkeit eingesehen und fleht wirklich zu dem Einzigen, der helfen kann, zu Gott selbst. Gott als Anwalt zu engagieren, gibt Sicherheit. Und ich finde, es ist bemerkenswert, dass dieser Psalmist hier so irgendwie auch so mit solcher Freimut spricht. Richte mich, in meiner Schlachterübersetzung steht das hier, schaffe mir Recht, o Gott, und führe meine Sache gegen ein unbarmherziges Volk. Rette mich vor dem Mann der Lüge und des Unrechts. Ich denke, das ist die einzige Adresse, die wirklich Sinn macht. Denn wenn man eigentlich fertig ist mit allem, was man konnte, also was man machen konnte, mit der Kraft, mit der Weisheit, mit Möglichkeiten, dann ist Gott der Einzige, der noch helfen kann. Und er sagt hier weiter in Vers 2, denn du bist der Gott meiner Stärke. Oder in Schlachter, da steht, der mich schützt. Man kann davon ausgehen, dass der Schreiber des Psalms keinen mehr hatte, der zu ihm stand. Denn er steht so ziemlich alleine da in diesem Jammer, in diesem, wo er nicht rauskommt. Ja? Wenn er weint nur, wie da steht, meine Tränen sind meine Speise bei Tag und bei Nacht. Und er fühlt, dass diese Fluten, die ihn einfach nur alle über ihn gehen, es geht ihm einfach nur furchtbar schlecht. Und die einzige Hilfe ist Gott. Jeremia 17, Vers 5, da steht, so spricht der Herr, verflucht ist der Mann, der sich auf Menschen verlässt und hält Fleisch für seinen Arm und mit seinem Herzen vom Herrn weicht. Der wird sein wie der Heide in der Wüste und wird nicht sehen den zukünftigen Trost, sondern bleiben in der Dürre, in der Wüste, in einem unfruchtbaren Lande, da niemand wohnt. Gesegnet aber ist der Mann, der sich auf den Herrn verlässt und des Zuversicht der Herr ist. Der ist wie ein Baum am Wasser gepflanzt und am Bach gewurzelt. Denn obgleich eine Hitze kommt, fürchtet er sich doch nicht, sondern seine Blätter bleiben grün und sorgt nicht, wenn ein dürres Jahr kommt, sondern er bringt ohne Aufhören Früchte. Ich finde, solche Bibelstellen, die geben einen richtig Halt. Wenn man nicht weiter weiß, wenn man einfach, also wirklich verzweifelt ist, und wenn man dann im Wort Gottes solche Stellen findet und weiß, Gott sagt es, und wir haben es mit einem Gott zu tun, der wirklich nicht lügt, der das, was er sagt, auch tun wird, so gibt es Trost, es gibt Zuversicht, es gibt einem wirklich Hoffnung, dass man an ihm festhalten sollte. Denn es bringt wirklich auch Freude und Erfüllung. Jesaja 40, Vers 28. Weißt du nicht, hast du nicht gehört, der Herr, der ewige Gott, der die Enden der Erde geschaffen hat, wird nicht müde noch matt. Sein Verstand ist unausforschlich. Er gibt den Müden Kraft und Stärke genug dem Unvermögenden. Die Knaben werden müde und matt, und die Jünglinge fallen, aber die auf den Herrn harren, kriegen neue Kraft, dass sie auffahren mit Flügeln wie Adler, dass sie laufen und nicht matt werden, dass sie wandeln und nicht müde werden. Es ist eine unnatürliche Kraft, die hier am Wirken ist. Denn die Knaben werden müde und matt, die Jünglinge fallen, das ist natürlich man muss nur lang genug irgendwas machen, da ist man müde. Das wird dann mit dem Alter noch ein bisschen schneller. Aber hier, die auf den Herrn harren, ob jung oder alt, ja, die bekommen neue Kraft von Gott. Und die können viel mehr gehen und viel mehr tun. Und ich finde, wenn man auf das schaut, denn du bist der Gott, der mich schützt. Auf dich habe ich mich verlassen. Du kannst schützen. Und ich will da festhalten an diesem. Und desto schlimmer kommt die Aussage danach, warum verwirfst du mich? Denn du bist doch der Einzige, der mir helfen kann. Warum verwirfst du mich? Ich liege doch schon am Boden und du hilfst mir nicht. Verstößt Gott den, der auf ihn vertraut? Und ich denke, das ist ein Thema, das wir mehr kennen. Wenn wir vielleicht auch unsere Umstände also nicht so sehen, wie dieser Psalmist das hier uns schildert, so kennen wir doch Situationen in unserem Leben, wo wir es so schwer haben, dass man, als ob Gott nicht mehr fühlt. Vielleicht kommen wir sogar so weit zu fragen, Gott, bist du überhaupt noch da? Oder wir fragen sogar, gibt es dich? Ich glaube doch an dich. Und das sind doch gute Möglichkeiten, wo du dich beweisen kannst. Warum tust du es nicht? Und so werden wir so gezogen in diesen Problemen. Wir werden so richtig auseinandergerissen fast. Und Gott antwortet nicht. Interessanterweise ist es, dass dieser Psalmist hier, ich würde mal sagen, fast das einzig Richtige macht. Er ist zwar scheinbar also schon verzweifelt in dieser ganzen Sache. Er weint, er schüttet sein Herz aus und warum verwirfst du mich? Warum muss ich trauernd einhergehen, weil mein Feind mich bedrängt? Mir geht es schlecht. Warum hilfst du mir nicht? Und dann, als ob so ein, wie man sagt, wenn man mit einmal frisch Luft bekommt, ja, wer der zweite Atem kommt. Ich finde, dieses sind Gedanken, die einem Gott auch gibt. Wenn man in einer Durststrecke ist und man wirklich nicht mehr weiter kann und man, als ob man geht nur noch kaputt. Und dann gibt Gott Licht. Und hier sagt der Psalmist, sende dein Licht und deine Wahrheit, dass sie mich leiten. Als ob er mit einmal sich erinnert, Gott, du bist ja da, du bist ja trotzdem da, ich brauche dein Licht. In einer russischen Übersetzung, da steht das, umleuchte mich, azari minya. Ja, das ist nicht nur, dass ich Licht sehe irgendwo am Ende des Tunnels, wie man das manchmal ausdrückt, sondern lass mich in deinem Licht stehen. Dass ich in deinem Licht bin und in deiner Wahrheit. Und die sollen mich leiten. Und ich finde, wenn wir uns in unseren Problemen sehr viel in Gedanken unsere Probleme durchwälzen, ja, durchmühlen und malen und alles, was du machst, was du willst machen, wir werden wahrscheinlich nie rauskommen. Weil wir vergraben uns immer tiefer. Es wird immer schlimmer in unserer Situation, wenn wir uns nur damit beschäftigen und wir wälzen dieses Problem durch und durch und aus einer Hand in die andere und aus einem Gedanken in den anderen und so weiter und so fort. Wir machen uns fertig, weil wir nicht mehr raus können. Und das ist ein ganzes Karussell an Gefühlen, das uns dann bewegt und wirklich gefangen hält. Und Gott ist so gnädig, dass er in dieser Situation Licht gibt. Manchmal ist das vielleicht ein Bruder, eine Schwester, die uns eine Idee geben, ein Gedanken. Auch wenn sie sogar sagen, wie geht es dir eigentlich? Vielleicht darf ich für dich beten oder wollen wir zusammen beten, wie auch immer. Und da wird man mit einmal hellhörig. Es gibt ja nicht nur mich und meine Probleme. Es gibt einen Gott und mein Problem ist vielleicht überhaupt ganz klein. Ich sehe eigentlich nur bis zum Berg. Und wie man so gut sagt, der Glaube guckt über den Berg. Und Gott, der mich in diese Situation hineingestellt hat, will verherrlicht werden und er gibt Licht. Sende dein Licht und deine Wahrheit, dass sie mich leiten. Und das, finde ich, ist ein guter Gedanke. Wirklich ein sehr, sehr guter Gedanke, dass man aus diesem Schlamassel, in dem man ist, auch in diesen Gedankenschlamassel mal rauskommt und mal sucht Gottes Licht und Gottes Wahrheit. Und vielleicht ist das, was ich so gedacht habe und so, vielleicht gar nicht so schlimm. Vielleicht ist das überhaupt nicht wahr, wie ich denke. Denn Gott zeigt mir vielleicht durch sein Wort, wie er es meint. Oder wo ich stehe selbst. Und hier sagt er weiter, dass sie mich leiten, mich bringen zu deinem heiligen Berg und zu deinen Wohnungen. Dass ich komme zum Altar Gottes, zu dem Gott, der meine Freude und Wonne ist und dich preise auf der Laute, o Gott, mein Gott. Das ist vielleicht für uns ein bisschen fremd. Wir denken vielleicht, oder ich denke, wieso ist das so wichtig? Du hast doch, also wir kennen doch Gott immer. Gott ist doch immer mit uns. Es ist gut, dass wir auf Gott fokussiert werden mit unseren Gedanken. Dass wir mit einmal uns erinnern, Gott, du bist da und wir können zu ihm rufen, wo wir sind. Aber wir müssen bedenken, das ist ein Israelit, der das schreibt. Und der Tempel oder die Stiftshütte damals, das war das Zentrum der Anbetung. Und das war für ihn alles, was Gottesdienst beinhaltet. Auch wenn die Menschen gläubige Menschen waren, so war für ihn Anbetung, so war für ihn Gottesdienst, so war für ihn Gottes Nähe dort im Tempel. Und er schreibt ja im Psalm 42, da schreibt er, wie er sich erinnert. Daran will ich denken und meine Seele in mir ausschütten, wie ich dahin zog im Gedränge mit ihnen feierlich dahinschritt zum Haus Gottes und unter lautem Jubel und Lobgesang in der feiernden Menge. Das war für ihn das, was er wollte, was er genossen hatte. Das war das, was gut war. Und nun war er ja im Land des Jordan und der Hermon-Gipfel, ich weiß es nicht, wie weit das davon ist, ich will da nicht zu viel sagen, nur er war nicht in der Nähe des Tempels, was er so gerne möchte. Und deswegen würde ich jetzt sagen, dass man einfach erinnert wird, denke an Gott. Er ist größer als dein Problem. Vergrabe dich nicht in deinem Problem. Denke, was er für dich getan hat. Denn er hat sein Leben gegeben. Und er hat bestimmt mehr gelitten, als du es tust. Aber er hat es für dich getan. Und er war unschuldig. Und ich denke, jeder von uns, der in einer schwierigen Lage ist, irgendwo ist er immer schuldig. Denn er ist Sünder. Jesus war es nicht. Und das ist eigentlich sehr, sehr wichtig, dass wir uns erinnern, wenn wir Probleme haben, dass wir nach Gott schreien, bei Gott um Hilfe bitten und durch sein Wort und durch sein Licht des Wortes wieder vielleicht klar sehen. Vielleicht brauchen wir einfach nur Korrektur. Vielleicht brauchen wir unseren Blick einmal auf den Nächsten zu richten. Vielleicht müssen wir irgendwann erinnert werden, es gibt nicht nur dich und dein Problem, es gibt deinen Nächsten. Vielleicht hat er es viel schwerer. Vielleicht müsstest du deine Augen mal auf das öffnen, auf deinen Nächsten. Ich finde, dieser Psalm ist ein sehr kurzer, aber so reich an Inhalt, dass man so richtig als Leitfaden für unser Leben nehmen könnte. Gott lässt uns durch das Dunkel unserer Umstände sein Licht leuchten. Er lässt uns erkennen, dass er da ist. Ich habe heute noch eine kurze Predigt von Hans Reuer gehört. Und er spricht da unter anderem darüber, dass der Glaube etwas ist, was eigentlich so fast nicht greifbar ist. Der Glaube ist eine Herzenssache, ja? Aber du kannst Glauben dem anderen nicht zeigen. Du kannst nicht sagen, hier, das ist mein Glaube. Glaube ist etwas, was erlebbar ist. Aber du kannst es nicht beweisen. Du kannst den Menschen wirklich nicht, wenn er sagt, du glaubst ja, nur zeig es mir. Zeig mir den Glauben. Genauso wie du Gott nicht zeigen kannst, obwohl du ihn erlebst. Obwohl du weißt, dass er da ist. Aber vielleicht betrügst du dich, vielleicht gibt es ihn nicht. Aber du weißt doch, du erlebst doch Sachen, du erlebst doch Dinge. Du guckst dir die Natur an. Und das bezeugt, es gibt einen Gott. Und der Glaube, das ist wichtig für uns. Das ist wichtig, das sieht man, dass dieser Psalmist an diesem Glauben festhält, auch wenn seine Probleme fast überhand nehmen und alles über ihn läuft und er sich einfach fast zermalmt fühlt von seinen Sorgen und Problemen, so hält er fest an Gott. Ich sehe hier nicht Zweifel. Ich sehe hier irgendwo, er sagt, denn du bist der Gott, der mich schützt, warum verwirfst du mich? Warum muss ich trauernd einhergehen, weil mein Feind mich bedrängt? Nur ist das nicht ein Zweifel, Gott, gibt es dich überhaupt? Diese Frage kommt dir gar nicht auf, dieser Gedanke nicht. Denn er hält fest an ihm, auch wenn er ihn nicht erlebt, momentan. Es ist manchmal so, dass wir einfach, als ob nicht wissen, Gott, wieso erlebe ich dich nicht? Wieso bist du nicht da? Und der Glaube ist etwas, woran wir festhalten sollten. Was betrübst du dich, meine Seele, und bist so unruhig in mir? Harre auf Gott, denn ich werde ihm noch danken, dass er meine Rettung und mein Gott ist. Nun, dieses hat er zweimal in Psalm 42 schon gesagt. Nun sagt er es wieder, als ob er sich erinnert und sich selbst tadelt. Warum? Warum? Warum hast du das so schwer? Wieso betrübst du dich? Und ermutigt sich selbst, harre auf Gott, denn ich werde ihm noch danken, dass er meine Rettung und mein Gott ist. Er sagt hier von meinem Gott. Er kennt den Gott nicht nur aus Erzählung und nicht von den Tempelgängen. Er kennt ihn. Mein Gott bist du. Ich finde, dieser Psalm, da er auch Anhang an den Psalm 42 hat und wirklich das Problem beschreibt, das ein Mensch haben kann, so können wir uns, denke ich, getrost auf uns beziehen. Wir können getrost uns da reinsehen oder reinnehmen in diesen Psalm, wo wir Schwierigkeiten haben, wo wir vielleicht Probleme miteinander haben. Wenn wir vielleicht eine Streitfrage haben mit anderen. Und dann können wir eigentlich hiervon, von diesem Psalm, finde ich, wie so ein Konzept auf uns, können wir, oder eine Lektion für uns in unseren Problemen und Sorgen übernehmen. Ich finde, normalerweise machen wir das so, wie ich am Anfang sagte, wenn wir ein Problem haben mit einem, wenn wir bedrängt werden, so schützen wir uns. Oder noch besser, man sagt, Angriff ist die beste Verteidigung, greifen wir an. Ich kann euch sagen, das ist eine gute Methode, die man schleunigst verwerfen muss. Weil man erlebt hinterher, auch wenn man jetzt Recht behalten hat, eigentlich hinterher hat man eine Leere im Herzen. Weil man auf sich gebaut hat und scheinbar gewonnen hat, aber eigentlich verloren hat. Und ich finde, dieser Psalmist lehrt uns etwas. Er sagt am Anfang, ja, im Hinblick auf diese Probleme, die er hat, erst diese Selbstprüfung, kritisch auf sich selbst zu sehen. Vielleicht habe ich ja trotzdem nicht recht. Vielleicht habe ich nicht recht. Zu sagen, richte mich, Gott. Dass man ehrlich vor Gott ist. Ehrlich ist. Hans-Peter Reuer hatte heute auch noch gesagt, dass Jesus eigentlich das größte Problem hatte, so hat er es ausgedrückt, mit Heuchlern. Weil das alles andere waren Kleinigkeiten. Das größte Problem, das waren die Heuchler. Wenn ein Mensch nicht glaubt, das ist eine Sache. Wenn er nicht glauben will, das ist eine andere Sache. Aber wenn er heuchelt, so tut er es ob, das ist schlimm. Und das waren die Pharisäer, die er getadelt hat. Ihr Heuchler. Wehe euch, ihr Heuchler. Und eins sagte er noch, sagte Hans-Peter Reuer. Das waren die Pharisäer. Und dieser Pharisäer ist möglicherweise in uns. Denn wir ähneln ihm wahrscheinlich am meisten. Denn wir nehmen auch das Wort Gottes ernst und sehen oft auf den anderen runter, weil wir es besser tun. Lass uns das einfach als Gedanke mitnehmen, vielleicht für uns, dass wir uns überprüfen. Wie stehe ich vor Gott, ob ich ehrlich bin? Richte mich, Gott. Ich denke, das ist ein wichtiger Gedanke, der wichtig für mich ist, dass wir es übernehmen. Wenn wir Schwierigkeiten haben, was auch immer, dass wir als erstes also Gott rufen, dass er uns richtet. Und dann nicht andere bekämpfen oder Rache üben, sondern auch wiederum, Herr, führe du meine Sache. Hilf du mir daraus. Zeig mir die richtigen Gedanken und die richtige Sicht. Sicherlich in jedem Problem, aber auch immer Gottes Licht und Wahrheit suchen. Dass Gott durch sein Licht uns die Augen öffnet, dass wir die Probleme vielleicht anders sehen, vielleicht mal sehen, so wie er es meint. Und sicherlich Gott vertrauen. Der Psalmist sagt, ich werde ihm noch danken. Er hält fest an diesem, harre auf ihn, ich werde ihm noch danken. Vertrau ihm. Und wie oft geschieht es bei uns, oder geschieht uns das, dass wir wissen nicht weiter. Und wir suchen allerhand Wege und wie wir da irgendwie noch rauskommen aus dieser Sache. Und uns fällt das wirklich schwer, mir fällt das wirklich schwer zu sagen, Herr, tu, wie du willst. Ich vertraue dir. Ich kann sowieso nicht anders als nur kaputt machen, aber du kannst helfen. Und eins ist noch ganz klar, es soll das Letzte sein, Gott steht zu seinen Zusagen. Gott tut das, was er verheißt, denn er ist kein Lügner. Amen.